Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Geschichtsstunde, Didaktik im Dialog. Wir sind Andreas Hübner und normalerweise auch Franziska Rein. Franziska Rein müssen wir heute leider aufgrund von Krankheit entschuldigen. Wir lernen und forschen zusammen in der Geschichtsdidaktik an unterschiedlichen Universitäten, an der CAU Kiel und an der Universität Hildesheim. Und wir sind auch die GastgeberInnen dieses Podcasts, Die Geschichtsstunde. Heute sprechen wir über Mündigkeit, Emanzipation und Freiheit in der historischen Bildung. Zugegeben sehr große Begriffe. Wir fragen uns, was diese Begriffe eigentlich mit Geschichtsunterricht zu tun haben, ob Geschichtsunterricht immer zu Mündigkeit führen soll und wie Mündigkeit, Emanzipation und Freiheit eigentlich zusammenhängen. Um diesen Fragen nachzugehen, freuen wir uns sehr, heute Dr. Philipp McLean von der Universität zu Köln zu Gast zu haben. Philipp, herzlich willkommen.
Hi. Hallo, ja, freue mich. Ich freue mich sehr.
Möchtest du dich erstmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch vorstellen, was du eigentlich mit dem Thema Mündigkeit, Emanzipation und Freiheit zu tun hast?
Ja, gerne. Also ich habe in Marburg Philosophie und Geschichte studiert. Und in dem Zusammenhang kam für mich irgendwie schon die Frage auf, also es ist ein Thema, was mich sehr, sehr lange verfolgt, die Frage auf, wozu man das eigentlich in der Schule macht. Was ich dann gemacht habe, ist ein bisschen an der Schule zu arbeiten, nach einem Studium von Politik und Wirtschaft in Frankfurt und dann so universitären Stationen in Frankfurt eben, wo ich zu dem Thema promoviert habe. Also es passt ja ganz gut sozusagen zu dem Thema, was Mündigkeit eigentlich mit Geschichte zu tun hat oder mit Geschichtsunterricht, also historischer Bildung. Und im Weiteren konnte ich dann das auch theoretisch in Bielefeld weiterverfolgen und jetzt eben an der Uni zu Köln.
Was uns natürlich interessiert, das ist sozusagen ein bisschen der Werdegang und wie du auch zu dem Thema gefunden hast. Für uns und unsere ZuhörerInnen ist wahrscheinlich sehr spannend zu wissen, welche Relevanz eigentlich Mündigkeit und Freiheit und Emanzipation für dich im Arbeitsalltag haben, also an der Universität, aber du warst ja auch an der Schule und vielleicht auch für Lehrpersonen haben sollten.
Ja, also ich würde sagen, es gibt so einen Aufsatz von Klaus Bergmann, der ist 1976 geschrieben worden, das ist schon eine Weile her, und der heißt, warum sollen Schüler Geschichte lernen? Und damit habe ich tatsächlich auch meine Dissertation eingeleitet, die ja dann heißt Mündigkeit in der historischen Bildung. Und ich glaube, das ist eine zentrale Frage sowohl für die geschichtsdidaktische Lehre an der Universität als auch für die schulische Lehre. Also warum, wenn man das zuspitzt, könnte man ja sagen, warum darf sich der Staat eigentlich herausnehmen, Menschen in ihrer Freiheit einzuschränken, um sie zu zwingen, sich mit Geschichte zu beschäftigen? Und da scheint mir also die Freiheit in mehrerlei Hinsicht und Mündigkeit eine Rolle zu spielen, weil die auf der einen Seite eingeschränkt wird und auf der anderen Seite ist staatlicherseits, also genau der Staat, der dann diese Freiheit einschränkt, die Antwort darauf zu sagen, weil diese Einschränkung zur Steigerung der Mündigkeit derjenigen, bei denen das eingeschränkt wird, also der Schülerinnen beiträgt, dieser Unterricht. Also das heißt, man hat die so auf beiden Seiten, eine Einschränkung der Mündigkeit, um Mündigkeit zu fördern. Und ich finde, das ist ein interessantes Verhältnis. Ist auch ein Verhältnis, was über Zeit geht, nämlich über die Schulzeit mindestens. Also kann man sich fragen, wie entsteht eigentlich im Laufe der Zeit Mündigkeit? Dann ist es, finde ich, interessant. Also ich meine, viele Lehrerinnen sind Beamte. Ich bin auch akademischer Rat. Man vertritt also auch einen Staat, der im Verhältnis zu seinen Bürgerinnen eigentlich ein mündiges Verhältnis annimmt, ne? Nicht einen demokratischen Staat. Also insofern halte ich das auch für interessant, also sozusagen im Berufsverhältnis. Und am Ende bin ich aber auch einfach ein Bürger in diesem Staat und fände es wichtig, dass man mündig sein kann. Also man kann das ja von zwei Seiten formulieren und sagen, ein demokratischer Staat braucht mündige Bürger, aber man kann auch sagen, mündige Bürger brauchen einen demokratischen Staat. Also man kann auch da von zwei Seiten sich fragen, wie ist das Verhältnis eigentlich? Genau, und als letztes würde ich sagen, geht es vielleicht auch einfach um den Umgang, also in der Schule und in der Universität. Also wen hat man da eigentlich vor sich sitzen und was bedeutet das eigentlich, den anderen als selbstbestimmt anzuerkennen?
Ich glaube, das wäre tatsächlich nochmal spannend, wenn, also du hast sozusagen das so ein bisschen hergeleitet, institutionell jetzt auch. Was bedeutet es denn im Seminarraum oder eben dann auch im Klassenraum, im Geschichtsunterricht, also für das Verhältnis vielleicht auch von der Lehrperson zum Schüler, zur Schülerin?
Ja, also ich finde auch da, also ich versuche, und das merkt man, wird jetzt mal an ein paar Stellen merken, ich versuche mir da immer beide Seiten irgendwie anzuschauen, kann man ein dialektisches Verhältnis nennen. Also ich würde sagen, auf der einen Seite bedeutet das natürlich, dass man Individuen vor sich sitzen hat, die eben, habe ich ja schon gesagt, ein selbstbestimmtes Leben haben, mündig sein sollen, also irgendwie auch das beurteilen können sollen, die Möglichkeit haben sollen, das beurteilen zu können. Und gleichzeitig hat Bildung ja auch die Vorstellung, dass dieser Durchgang durch die Bildung auch ein passiver sein kann, also dass man gebildet wird. Also das heißt, man macht unter Umständen in der Vorstellung Menschen auch erst mündig. Und das ist ein ziemlich schwieriges Verhältnis, weil man auf der einen Seite sagen muss, also du hast ja konkreter gefragt, das heißt das jetzt eigentlich, anerkennen muss, dass Schülerinnen oder Menschen, mit denen man ein Bildungsverhältnis zu tun haben, natürlich auch ihre eigenen Geschichten haben, einen Anspruch auf eigene Geschichten haben, die auch erzählen sollen. Und auf der anderen Seite man aber auch die Vorstellung hat, dass Wissenschaftsförmigkeit eine bestimmte Art und Weise des Urteilens ermöglicht. Also man in gewisser Weise Menschen so versucht zu bilden, dass sie wissenschaftsförmig mit Geschichte umgehen. Und ich glaube, alleine das Verhältnis mal offen zu legen gegenüber den Personen, mit denen man zu tun hat, ist schon hilfreich, weil man dann verdeutlichen kann, wozu dieses Verhältnis eigentlich da ist. Also das heißt, dass die anderen als selbstbestimmt wahrnehmen, die Selbstbestimmung und Mündigkeit nicht einzuschränken, aber klarzumachen, dass natürlich diese Bildungsverhältnisse auch irgendwie ein Ziel haben, ein normatives. Und das, also das führt vielleicht am Ende nämlich dazu, dass bestimmte Äußerungen in eine bestimmte Richtung gewünscht sind, ja, also in diesem Verhältnis. Und wenn man das transparent macht, kann man zumindest über diese bedingte Unfreiheit reflektieren.
Jetzt frage ich mich gerade, ob unser Teaser am Anfang richtig war, Philipp. Weil wir haben ja gesagt, wie Mündigkeit, Emanzipation und Freiheit zusammenhängen. Und jetzt müssten wir vielleicht umformulieren, wie gehören eigentlich Mündigkeit und Unfreiheit zusammen? Also vielleicht kannst du das nochmal schärfen und vielleicht auch mit so einer konkreten Situation in der Schule. Vielleicht hast du ja auch mal eine Erfahrung gemacht, wo du genau an diesem Punkt warst, den du gerade beschrieben hast, dass du eigentlich merkst, ich schränke hier die Mündigkeit von Schülerinnen ein, vielleicht auch deren Freiheit, aber gleichzeitig versuche ich eigentlich genau diesen Bereich sozusagen zu aktivieren und zu fördern.
Genau, also vielleicht habe ich jetzt die Unfreiheit so stark gemacht, weil mir das mit der Freiheit so nahe liegt. Mhm. Also ich würde sagen, am Ende müsste es ja darauf hinauslaufen, dieses ganze Bildungsverhältnis, wenn man das so denkt, wie ich das jetzt versucht habe zu beschreiben, das wäre ja ein relativ radikaler Ansatz in Bezug auf Mündigkeit, dass Menschen sich selber bestimmen können. Und das heißt, Schülerinnen sollen sich da auch selbst bestimmen können. Und das heißt, würde ich sagen, am Ende auch, dass die eigentlich, wenn man das ernst nimmt, gegen die Institutionen gerichtete gute Ideen äußern können dürfen müssten und sich auch die Regeln der Institutionen ändern können dürfen müssten. So, jetzt war ich auch mal Lehrer und bin auch sozusagen in der Universität und mir ist klar, dass das nicht so einfach ist. Und genau da, würde ich sagen, besteht ein Problem mit diesem Anspruch. Und das meinte ich mit diesen unfreien Bildungsverhältnissen. Also konkret könnte man sagen, wenn man mit Schülerinnen zum Beispiel über das historische Ideen entstehen von Notensystemen reden würde, das ist ein konkretes Unfreiheitsverhältnis oder dem Finden das so, in dem sie sind, feststellt, wie das historisch geworden ist und dann feststellt, dass sich da nicht so wahnsinnig viel geändert hat unter Umständen. Und in gewisser Weise und das wissen die meisten Pädagoginnen, da auch eine Gleichheitsideologie herrscht, die so nicht gegeben ist. Also man versucht dann da irgendwie eine Gleichheit herzustellen, die objektiv auch von den Startbedingungen nicht so gegeben ist. Dann müssten Schülerinnen eigentlich, wenn man das mit der Selbstbestimmung ernst nimmt, auch sagen können, wir wollen das nicht mehr, wir wollen was anderes. Unter den Voraussetzungen, dass sie abwägen können, was das andere ist, also was das Neue für Einschränkungen und Möglichkeiten ermöglicht. Das wäre das Urteil sozusagen, was daraus entstehen müsste, um sozusagen eine ernsthafte Bestimmung für die Zukunft vorzunehmen. Und so eine Situation hatte ich auch schon. Also das ist sozusagen jetzt nicht nur fiktiv. Und ich würde sagen, und da wird dann vielleicht ein bisschen deutlich, wo die Grenze der Möglichkeit von Bildung zur Emanzipation der Schule ist, weil das Schulsystem gibt das nicht so ohne weiteres her. Also das heißt, auf einer individuellen Ebene kann man dann mit den Schülerinnen schon Dinge vereinbaren und sagen, wir können das jetzt so versuchen. Man könnte sagen, wir machen Kollektivnoten, demokratische Noten. Das sind ja auch Versuche, die es in demokratischen Schulen und so gibt. Aber die Note wird am Ende stehen, weil das Schulamt als staatliche sozusagen Organisation das verlangen wird. Und das bedeutet, da wird dann deutlich, dass diese Emanzipation oder Mündigkeit als Prozess nicht aufhören kann an der Grenze der Schule. Das heißt, die müssten älter werden, die Schülerinnen, dann demokratische Mitbestimmungsrechte bekommen, in der Bildungspolitik sich engagieren und so könnte quasi auf längere Sicht sich das ändern. Also der Durchgang durch die Bildung, der muss so gedacht sein, dass man dann weiter in der Gesellschaft so denkt und arbeitet.
Wäre das nicht vielleicht auch sozusagen die Relevanz von Bildung für Mündigkeit im Unterricht schon, dass man sagt, in der Schule oder an der Universität stoßen wir auch auf einen institutionellen Rahmen, der uns im Endeffekt auch einschränkt. Und trotzdem versuche ich, emanzipatorisch zu sein innerhalb dieses Rahmens und diesen Rahmen auch zu wandeln und weiterzuentwickeln. Und ähnlich geht es mir im Endeffekt dann auch mit dem Staat.
Ja, genau. Also ich würde sagen, so müsste das zu denken sein. Und tatsächlich ist es eben, glaube ich, nicht so, dass man da resignieren sollte. Also auch an dem Versuch, die Institution zu ändern, während man darin steckt. Also sowohl von Seiten der Lehrkraft wie von Seiten der Schülerin. Also wenn man sagt, das sind die Grenzen und da höre ich auf, würde ich sagen, hat man einen sehr eingeschränkten Mündigkeitsbegriff. Also man kann das ja auch nachvollziehen. Mündigkeit gibt es ja in verschiedenen Bereichen. Es gibt ja auch den mündigen Arbeitnehmer zum Beispiel. Bei dem ist er aber eben nicht gewünscht, dass der die Arbeitsverhältnisse als solche kritisiert. Und ich würde sagen, das wäre mir ein bisschen zu eingeschränkter Mündigkeitsbegriff für einen demokratischen Bürger. Ja, also insofern auf jeden Fall, das sollte quasi ein Prozess sein, der nicht aufhört, der sowohl in der Schule wirksam ist wie auch später. Und irgendwie gehört vermutlich zur historischen Bildung leider auch dazu, klarzumachen, dass diese Prozesse relativ lange dauern können.
Ja. Und lange dauern und der Begriff, vielleicht könnte man jetzt auch noch einen kleinen Schritt zurücknehmen. Du hast am Anfang das kurz angeteasert, dass du in Frankfurt lange studiert hast und gelebt hast auch und oder auch in der Nähe von Frankfurt und dass das wohl sehr, sehr einfach nachzuvollziehen wäre, wenn man sich dann mit Mündigkeit befasst. Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Also woher stammt dein Mündigkeitsbegriff? Und wie hat sich der Mündigkeitsbegriff als solcher, den viele vielleicht mit Adorno verbinden, das war ja, glaube ich, der Wink, den du uns da gegeben hast, wie hat er sich verändert und wie spiegelt er sich dann in deiner Arbeit wider? Ganz knapp, ich weiß.
Ja, okay, gefährlich.
Das kann jetzt alles sprengen hier, ja.
Genau, also vielleicht um das vorwegzunehmen, bei mir hat das damit zu tun, also das, was ich damit angedeutet habe, dass ich mich selber theoretisch in der kritischen Theorie und da näher der, also nicht eine kritische Theorie, sondern die kritische Theorie mit dem großen K, und das ist dann die Frankfurter Schule, verorten würde. Das passte zufälligerweise ganz gut. Also das ist nicht so, dass ich da in meinem Studium schon total drauf versessen. Das ist tatsächlich eher im Kontext meiner Promotion entstanden. Und ich glaube, wenn ich jetzt kurz was zur Begriffsgeschichte sage, das Mündigkeitsbegriff wird dann deutlich, warum ich glaube, dass das eine ganz gute Lösung sein könnte, den so zu verstehen. Eben, der rekurriert dann, hast du es ja gesagt, auf Adorno. Ich würde sagen, da hängt aber auch jede Menge Kant noch mit drin. Hegel lauert da auch im Hintergrund. Und also es ist so, dass das schon eine längere philosophische Tradition hat. Und tatsächlich gibt es zwei, würde ich sagen, interessante Traditionen für diesen Mündigkeitsbegriff. Also es gibt sicherlich noch mehr. Es ist ein sehr deutscher Begriff, den kann man auch ziemlich schwer übersetzen, weil wenn man den ins Englische übersetzt, muss man sich immer entscheiden, in welchem Sinn der zu verstehen ist. Ich werde da gleich drauf kommen, ob er legal zu verstehen ist oder bildungstechnisch zu verstehen ist. Im Deutschen kommt der aus der westgermanischen Mund, das heißt Schutzherrschaft und Vormundschaft. Also das ist quasi eine Rechtstradition, wo der herkommt. Und das meint dann auch sowas wie Selbstvertretung vor Gericht. Und in der Tradition könnte man ja sehr knapp sagen, besteht der heute auch noch. Also wenn man mündig ist, strafmündig, kennt man religionsmündig, solche Sachen, dann darf man in der Sache auch gerichtsfest was sagen. Man kann nämlich, also sehr, das ist jetzt verkürzt, aber ich meine, man kann es ja nachlesen, würde ich sagen, wenn es einen noch ausführlicher interessiert, versucht es nachzuzeichnen, kann man sagen, im Recht der Bundesrepublik hat Mündigkeit eine sehr ähnliche Bedeutung wie dieses westgermanische Mund. Bloß, dass sich das gedreht hat, dass viel mehr die Mündigkeit nämlich allen zukommt und man nicht mehr erklären muss. Also man muss jetzt erklären, warum sie jemandem nicht zukommt, während man früher erklären musste, wem sie zukommt. Also das waren eben sehr wenige, die dem Mund zukamen. Und es meint halt eben diese rechtliche Eigenständigkeit. Und die wird, und das finde ich das Interessante daran, die wird binärdichotom verstanden. Also das heißt, entweder man ist mündig oder nicht juristisch. Das gibt keine Zwischenzustände, man ist das oder nicht. Man kann es in verschiedenen Bereichen sein, also man hat das dann so aufgesplittet, ehemündig, strafmündig, religionsmündig, aber immer, es ist eine Ja- oder Nein-Antwort darauf. Und so eine wesentliche Erweiterung dieses Mündigkeitsbegriffs, die gibt es schon bei Christian Wolff, aber bei Kant würde ich sagen, in dieser Aufklärungsschrift, die ja oft, also die wird auch oft in der Schule bemüht, taucht irgendwie mal auf, wird es geklärt, was Mündigkeit ist. Und ich würde sagen, wenn man genau liest, bei Kant wird es negativ bestimmt, finde ich ganz gut. Also das ist sozusagen, er sagt gar nicht, was Mündigkeit ist, sondern er sagt nur, was Unmündigkeit ist in dieser Schrift. Und es sagt dann sowas irgendwie, und das wäre jetzt schon ein Verständnis im Sinne dieser sozialphilosophischen Tradition. Also man kann da Kant auch anders lesen und liberal sagen, naja, die Leute, die sind nur faul. nicht mutig genug sind, das zu nutzen. Aber ich würde sagen, da kommt auch noch ein bisschen was mit Öffentlichkeit und gesellschaftlichen Strukturen weiter hinten in diesem Text bei Kant. Und auch sonst redet er darüber, kann man sagen, es ist irgendwie der Prozess der Subjektwerdung, der Mündigkeit beschreibt. Und der meint dann auch die Widerständigkeit gegen oktroyierte Abhängigkeiten und Zwänge, also gegen unzurechte Einschränkungen der Selbstbestimmungsmöglichkeiten und der Selbstbestimmung. Und soll dann mit Adorno eben möglichst auf die freie Bestimmung zielen, also sich selbst bestimmen zu können. Und ich würde sagen, daran hängt ja wirklich viel. Also daran hängt die Urteilsbildung, die uns ziemlich wichtig ist, auch im Geschichtsunterricht, weil das eben auch eine freie Urteilsbildung sein soll. Da kann man dann, wenn man will, vertieft das jetzt nicht, kann man auf das Thema Ideologien kommen, die sozusagen diese Urteilsbildung beeinflussen, gesellschaftlich bedingt. Und ich würde sagen, der andere große Bereich ist eben auch, dass diese Urteile und die Frage der, wie weit darf ich mich eigentlich selbst bestimmen, kollektiv zu sehen ist. Das ist also nicht nur eine individuelle Frage, sondern es ist immer die Frage, wie mache ich das eigentlich in der Gesellschaft so, dass ich die nicht, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der anderen nicht einschränke, wenn ich meine verwirkliche. Und das ist ja auch eine, ich sage erstmal, eine sehr kantische Frage. Und diese Mündigkeit, jetzt diese zweite, könnte sagen, pädagogisch oder bildungsmäßig gedachte oder prozessmäßig gedachte hin zum Prozess der Subjektwerdung, die ist wiederum nicht so ein Entweder-Oder, so ein einfaches, sondern die ist eben, habe ich jetzt versucht kurz zu beschreiben, relational zu verstehen, in so einem relationalen Freiheits- und Unfreiheitsverhältnis. Also ich schränke mich quasi in bestimmten Dingen ein, um anderen eine ähnliche Freiheit oder eine tendenzielle ähnliche Freiheit zu ermöglichen. Und dann könnte man sagen, die findet eher in diesem Modus des Sowohl als auch statt. Und das sind die beiden, würde ich sagen, Modi, die da aufeinanderstoßen in diesem Mündigkeitsbegriff, wenn wir das so einfach mal sagen, da wird jemand mündig oder und dann könnte man sagen, am Ende führt das mit der kritischen Theorie das dazu, dass man sagt, es geht dann viel auch um uneingelöste Möglichkeiten in der Gegenwart, die individuelle und kollektive Dimension der Mündigkeit. Und das würde ich sagen, wenn man das als Ziel historischer Bildung denkt, dann hat man ein sehr dickes Brett zu bohren, aber dann hat man, glaube ich, auch ein Ziel, was mit historischer Bildung und Zeit zu tun haben kann. Und vielleicht der letzte, und dann höre ich auf, genau, würde ich sagen, das braucht dann auch eine gesellschaftstheoretische Fundierung. Also man kann dann nicht, wenn man nicht bei dieser rechtlichen Mündigkeit bleibt, wo man einfach sagt, das haben wir so als Gesellschaft bestimmt, also auch da würde ich sagen, braucht man schon eine gesellschaftstheoretische Fundierung, aber man muss sich irgendwie versuchen zu überlegen, was meint eigentlich Gesellschaft, was meint eigentlich die anderen, wie sind die Lebensverhältnisse, in denen man lebt und was sind Verhältnisse, die auf solche Urteilsfähigkeiten und so weiter wirken, was sind Einschränkungen von Freiheit, all das hängt damit dran.
Da was war jetzt ein bunter Blumenstrauß, aber glaube ich auch eine gute Begriffsklärung. Und im Podcast sagt man dann immer die weiteren Infos dann in den Shownotes. Also wir werden auf jeden Fall da sozusagen auch was verlinken. Natürlich auch deine Dissertation. Eine Frage, die jetzt schließen sich für mich mehrere Fragen an, aber eine Frage, die ich tatsächlich sehr spannend finde, auch im Rahmen so aktueller Diskussionen, auch Bildungsdiskussionen, wäre für mich jetzt, rettest du sozusagen auch so ein bisschen die Aufklärung für die historische Bildung? Denn der Begriff, das hast du ja sehr klar gemacht, ist ja sehr, sehr deutlich auch in der Aufklärung bei Kant und so weiter dann auch verankert. Wolf hattest du noch genannt. Es gibt auch, wenn ich Begriffe höre wie Subjektwerdung, dann denke ich auch sehr stark an aufklärerische Autoren. Und das wäre jetzt die Frage, also ist das sozusagen, ist das der Versuch aktuell, wo die Aufklärung, würde ich sagen, ja gerade in der universitären Bildung vielleicht auch ein bisschen in der Defensive ist, sie über die Hintertür doch nochmal zu retten oder vielleicht eben auch für die historische Bildung wieder produktiv zu machen. Man kann es ja auch positiver formulieren.
Auf jeden Fall. Also würde sagen, das ist es auf jeden Fall. Das war gar nicht so meine Absicht, würde ich sagen, als ich angefangen habe, die Dissertation zu schreiben. Und mein Plan war mal nur über Ideologiekritik zu schreiben. Dann schlicht sich das so ein mit der Mündigkeit und der Befreiung. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der Versuch, und das ist ja dann immer so ein geflügeltes Wort, mit der Aufklärung gegen die Aufklärung zu denken. Aber ich glaube, also oder so würde ich einen großen Teil des Projektes der Frankfurter Schule ohnehin verstehen. Also als Versuch, sich zu fragen, wie kommt das eigentlich, dass wenn man diese schönen Ziele der Aufklärung hat, sich solche negative Folgen verwirklichen und sich klarzumachen, dass diese negativen Folgen, also ich meine Rassismus, Kolonialismus, also vor allen Dingen verwissenschaftlicher Rassismus und also solche Sachen, quasi universelle Argumente für Ausschließung von Personen, dass die ja auch genauso wie diese Idee der Befreiung und Mündigkeit und Emanzipation der Aufklärung wohnen. Und das ist kein, würde ich sagen, ja kein Unfall, dass das passiert ist, sondern dass man sagen kann, strukturell eine gleiche Verwirklichung irgendwie nach sich zieht in dieser Idee. Historisch würde ich sagen, das müsste man da anders argumentieren, das war jetzt sehr philosophisch argumentiert, aber ja, also das ist auf jeden Fall der Versuch zu schauen, was kann man damit eigentlich mit dieser Idee noch anfangen, denke ich. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, also auch das habe ich versucht ein bisschen nachzuvollziehen, dass in der geschichtsdidaktischen Argumentation so in den 70ern auch beide Stränge bestanden, also so ein sehr klassisch aufklärischer Strang, und den würde ich jetzt eher so bei Jaismann, Rüsen würde ich den nicht so ganz unterschieben, aber so ein bisschen. Also ich würde sagen, das ist immer mehr so geworden. Also und eben so Leute wie Bergmann, Pandel und Kuhn in den, also gibt's auch noch mehr, die so einen stark auch aus der kritischen Theorie und Frankfurter Schule geprägten Aufklärungsbegriff verwendet haben, dass man die eigentlich nochmal gegeneinander wenden müsste. Also diese Auseinandersetzung aktualisieren, weil mir scheint es verkürzt zu sein, zu sagen, wir setzen uns in den Geschichtsunterricht und die Schülerinnen müssen eigentlich einfach nur aufklärerische Argumente oder Denken nachvollziehen. Also die müssen quasi einfach nur individuell reflektieren und dann wird alles gut. Weil ich habe das eben schon gesagt, ich denke, auf der kollektiven Ebene gibt es auch schon noch einige Herausforderungen, die dieses Denken beeinflussen. Und wenn man die außer Acht lässt, also auch sich selbst in der Gesellschaft nicht sieht, ist das einfach ein Problem. Und vielleicht letzte Kurve, dazu gehört auch die Reflexion auf das aufklärerische Denken. Also das habe ich versucht auch zu machen, aber ich komme da natürlich nicht raus, weil das ist meine gesellschaftliche Position.
Ja, ein Bezug, den ich zur historischen Bildung und auch, glaube ich, direkt zum Geschichtsunterricht, den du jetzt auch so mehrmals hergestellt hast und der vielleicht dann auch so ein bisschen die Ambivalenz in deine Aussagen so brechen kann oder spiegeln kann, vielleicht beides, ist Urteil und Urteilsfähigkeit. Denn wenn ich mich ans Referendariat erinnert, aber auch an guten Geschichtsunterricht, wie er mir dann sozusagen von vielen Lehrpersonen präsentiert wurde, dann waren immer die Urteilsfähigkeit der SchülerInnen stand immer im Vordergrund. Also sowohl das Sachurteil als auch das Werturteil. Und da sehe ich so einen ganz starken pragmatischen Bezug eigentlich auch in deiner Arbeit. Würdest du den auch sehen oder denkst du, da kann meine Forschung tatsächlich dann für den Unterricht auch sehr ausschlaggebend werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich in dem Bereich auch schon einiges gemacht, dazu aber selten was geschrieben irgendwie. Also mir scheint das immer so eine praktische Folge zu sein. Also viel so für Gesellschaftskunde, also für genau diese Fächer, wo dann politische und historische Urteilsfähigkeit zusammenkommt, die finde ich ganz spannend. Ich finde es deswegen ein bisschen schwierig, weil also es gibt ja genau diese Auseinandersetzung darüber, wie trennt man eigentlich Sach- und Werturteil, und auf einer analytischen Ebene ist die Trennung, glaube ich, schon gut nachvollziehbar und auch nicht unwichtig. Also weil es genau darum geht, was ist hier eigentlich das Historische? Und auf der anderen Seite ist, und ich würde sagen, das ist ja in der Geschichtstheorie, also gar nicht mal nur in der geschichtsdidaktischen, sondern in der Geschichtstheorie total klar, dass man eine Standortbindung hat. Und das ist ja auch beim Sachurteil so. Ich würde sagen, das ist ja auch auf der Sachanalyse-Ebene auch so. Aber die Frage ist, inwieweit kann man die eigentlich reflektieren und sollte die reflektieren, wenn man gerade historische Urteile fällt? Also die klassische Vorstellung wäre irgendwie, durch so eine reflexive Distanz kriegt man das schon unter Kontrolle. Und genau da würde ich sagen, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und dann, glaube ich, muss man sich am Ende ein bisschen fragen, was man mit den Schülerinnen macht. Also ich habe so im Moment, meine Vorstellung wäre, ab und zu mal mit Schülerinnen tatsächlich diese Situiertheit zu thematisieren und zu fragen, also wie kommst du eigentlich dazu, dass das für dich ein Fakt ist, oder? Und dann würden Schülerinnen wahrscheinlich ehrlicherweise ganz oft sagen, ja, weil sie es gesagt haben. Also gerade in der Schule ist es ja häufig so, dass man als Lehrer auch die Problemfragen konstruiert in gewisser Weise, indem man so sagt, das ist jetzt hier die Quelle, um die wir uns kümmern. Und das führt dazu, dass man, wenn man diese Art von mündigkeitsorientierten Unterricht machen wollen würde, wirklich wahrscheinlich sehr, sehr subjektorientierter sein müsste und fragen würde, was interessiert euch denn an der Geschichte? Dass es auch so ein bisschen individuell wird. Und dann für mich eine ungelöste Frage ist, wie kriegt man diese kollektive Ebene noch hin? Und das führte auch dazu, glaube ich, das wäre das, wo ich sagen würde, da wird es vielleicht praktisch, dass man nicht so tut, als ob die Werturteilsebene heute, ich springe jetzt ein bisschen, die Werturteilsebene heute nicht eine Kollektivebene ist. Also man sagt ja dann häufig, wie sehen wir das heute? Ich würde sagen, dieses Wir ist ja ziemlich konstruiert. Also müsste man eigentlich fragen, wie siehst du das heute? Und dann müssten Schülerinnen da ein bisschen ihre eigene echte Position offenlegen, die ja total abweichen kann, auch von dem, was man sich so wünscht. Und also dadurch wird das quasi auch immer ein bisschen heikel, ne? Also
Das ist ganz spannend, weil ich höre einerseits dann so ein Plädoyer für Subjektorientierung heraus. Und das wäre tatsächlich auch so die Frage gewesen, wie du eigentlich die Rollenverteilung von SchülerInnen und Lehrpersonen siehst. Vielleicht gehst du erstmal darauf ein und dann.
Ja, gerne, genau. Also die Subjektorientierung würde ich sagen, ich halte die für sehr wichtig. Also nur so kann, glaube ich, Geschichte für die Schülerinnen bedeutsam werden auf der einen Seite. Und jetzt kommt wieder die andere Seite, das ist das, wo ich angekündigt habe, versuchen, das immer so zu denken. Stellt sich ja dann schon die Frage, was dann die gesellschaftliche Ebene ist. Also wenn jedes Subjekt so seine eigenen Interessen hat, ist es unter Umständen schon am Lehrer, die Gemeinsamkeiten herzustellen. Und das war das, was ich meinte, man braucht am Ende wahrscheinlich schon irgendwie sowas wie Gesellschaftstheorie, um sagen zu können, das zum Beispiel ist ein Problem von euch allen heute. Und das geht ja häufig auch über den Erfahrungshorizont von, oder kann über den Erfahrungshorizont von Schülerinnen hinausgehen. Sagen, ne, so bei diesen Umweltsachen ist es nicht so gewesen. Wir sagen, da war es vielleicht genau umgekehrt. Da waren, ne, also die Schülerinnen haben wahrscheinlich eher erkannt, dass da so ein Problem vorliegt. Aber bei anderen Dingen, und Klaus Bergmann hat das mal aufmerksame Zeitgenossenschaft genannt, die Lehrerinnen bräuchten. Ich finde das ganz interessant, aber dann hängt natürlich viel an der subjektiven Sicht der Lehrerinnen. Und dafür habe ich nicht so eine richtig gute Lösung. Also wo quasi, oder Klafki hat das ja auch versucht, ne, diese Grundprobleme irgendwie zu formulieren, die Gesellschaften immer so haben. Bergmann hat das auch gemacht, Philosophen machen das auch ständig. Aber ob und welches gerade relevant ist in der Gesellschaft, ist schwer zu beurteilen. Und das, also die konkrete Antwort auf die Subjektorientierung, ich würde sagen, unbedingt. Aber man bräuchte auch noch den Versuch, das irgendwie auf so eine Kollektivebene zu heben, also auf eine gesellschaftliche Ebene, um das zusammenzubinden, um klar zu machen, dass diese ganzen Eigensinnigkeiten und so, die man da hat, also so eigensinnige Aneignungen von Geschichte, eben nicht total zufällig sind auf der einen Seite und auch auf Probleme richtbar sind, die alle betreffen, um gemeinsam an einer Lösung oder über eine Lösung nachzudenken.
Ich höre da so ein bisschen auch ein Plädoyer für so metakognitive Kompetenzen, dass man als Schüler und Schülerin auch immer in die Lage versetzt wird, die eigene Urteilsfähigkeit, das eigene Urteil dann immer noch mal zu hinterfragen und zu reflektieren und vor allen Dingen, wie du es gerade auch so beschrieben hast, dann zu sagen, ich verstehe jetzt, wie ich individuell zu meinem Urteil komme und ich verstehe auch, wie wir als Kollektiv zu einem Urteil kommen. Ich kann sozusagen auch genau die Bruchstellen definieren und identifizieren.
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, das ist meine Idee und gleichzeitig bin ich da so vorsichtig im so stark formulieren, weil ich glaube, das ist ein wahnsinnig hoher Anspruch. Also ich bin mir sicher, dass die meisten von uns, also mich eingeschlossen, diesen Anspruch gar nicht so oft einlösen. Und das, also deswegen sagte ich jetzt eben auch, also ich glaube, wenn man das ein-, zweimal versucht und quasi diese Struktur klar macht und das gelingen würde, dann wäre schon wirklich viel gewonnen. Also ich würde sagen, man kann jetzt nicht den Anspruch erheben, in jeder Unterrichtsreihe, also toll wäre es, immer auf dieses Metaniveau zu kommen. Ich glaube aber, das ist unrealistisch, dass das immer gelingt. Also wäre mein Plädoyer dafür, ja, auf jeden Fall, es zu versuchen, und zwar auch altersgerecht zu versuchen, aber nicht permanent. Also ich habe dann das Gefühl, dann würde total aus den Augen geraten, dass man da unter Umständen auch inhaltlich historisch was lernen kann. Das ist der andere Punkt, ich weiß nicht, ob wir den noch vertiefen wollen, der ist nämlich auch nicht so ohne, aber also ich glaube, dass tatsächlich es ja nicht nur um Metakognition geht, sondern auch um inhaltliches Lernen gehen könnte.
Das wäre sozusagen jetzt, wir haben es so ein bisschen begründet jetzt, warum es ein Ziel historischer Bildung sein könnte. Und jetzt könnte man diese zweite Ebene der Bedeutung für den Geschichtsunterricht nochmal kurz skizzieren. Ja, gerne.
Ja, also vielleicht fange ich mal damit an, was ich jetzt mit dem Inhalt sage. Also mit dem Inhalt wird das natürlich total schwer, weil man irgendwie sagen kann, wenn das jetzt stimmen würde, was ich jetzt vorher ausgeführt habe, dann ist auch der Inhalt natürlich immer standortgebunden. Es wird aus einer bestimmten Zeit heraus verstanden. Der ist Konstruktion, der ist vielleicht auch interessengeleitete Konstruktion. Und es gibt auch sozusagen politische Entscheidungen, die dazu führen, dass bestimmte Inhalte zu einer bestimmten, also besprochen werden einfach. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass dieses Kriterium oder die Orientierung an der Mündigkeit und Emanzipation eins sein kann, was ein bisschen einem helfen kann, zu überlegen, welche Unterrichtsthemen und Inhalte ich eigentlich mit den Lernenden besprechen will. Also mit denen auch zusammen kann man die ja bestimmen. Aber als jemand, der das dann studiert hat und eine Übersicht hat, identifiziert man vielleicht ja eher Themen, wo es genau inhaltlich auch um diese Themen geht. Also das heißt, um Prozesse, in denen in der Geschichte es um Befreiung ging, Selbstbestimmung oder deren Grenzen, vielleicht auch deren berechtigten Grenzen. Also das ist sozusagen die Frage der Berechtigung, die kann man dann nicht alleine klären, die muss jeder dann für sich klären. Aber ich würde sagen, zum Beispiel, dass man Menschen nicht totschlagen darf, ist ja eine Grenze, die irgendwie relativ schnell einleuchtet hinsichtlich der Frage, wie man Leid in einer Gesellschaft einschränken kann.
Ja, ich denke, das ist vielleicht ganz, wäre für die HörerInnen ganz, ganz spannend, sozusagen dann jetzt auch mal in die Beispiele zu gehen, ne? Und da bist du ja eigentlich schon. Also bedeutet das, dass wir auch ein paar neue Themen haben oder bedeutet das, dass wir auf bestehende Themen in Fachanforderungen, Lehrplänen vielleicht einfach auch anders schauen und der so leichte Schwerpunktsetzung verändern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da genau an der Stelle denke ich sozusagen aktuell relativ viel. Also ich würde sagen, man kann schon sehr viele Themen und wenn man epochenspezifisch unterrichten möchte, also ich sage jetzt bewusst möchte, Papandl hat die ja mal so nett Epochenlobbyisten genannt, die immer sozusagen die Epochenhaftigkeit der Geschichte durchsetzen, findet man schon solche Themen, würde ich sagen, in verschiedenen Zeiten. Naheliegend wäre es dann unter Umständen halt tatsächlich viel auch mit Längsschnitten zu arbeiten, was es dann schwerer macht, in Epochen zu arbeiten, weil man sich fragen kann, sind bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich im Laufe der Zeit oder wie haben sie sich verändert? Also Thema Verhältnis Mann-Frau wäre so eins, wo ich sagen würde, da geht es wahnsinnig viel um Selbstbestimmung und Emanzipation und auch deren Unterdrückung. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum sieht, also ich glaube, da kann man einfach was dran lernen. Und ich würde sagen, dass jetzt, um das konkret zu machen, über die Frauenbefreiung kann man halt auch nur was lernen oder über die Frauenemanzipation, wenn man sich damit beschäftigt. Also das ist sozusagen gar nicht so einfach, irgendwie abstrakt nur an so Metakategorien festzumachen, sondern da geht es um konkrete empirische Gesellschaftsverhältnisse, die sich verschieden ausgeformt haben. Und das anders könnte man das natürlich auch als Querschnitt machen. Also wenn man jetzt bei Epochen bleiben will und könnte sagen, gut, guckt man mal, wie verschiedene Klassen, und das wäre jetzt eine andere Kategorie, in der so Unterdrückungsverhältnisse sich ja auch zeigen kann, von Frauen behandelt wurden. So, also wenn man jetzt bei diesem Frauenthema bleiben wollen würde. Das Schwierige daran, würde ich sagen, für den konkreten Unterricht, und das ist das, was ich immer denke, was ich dann schon ändern müsste, ist, dass es so viele Themen sind, dass man das eigentlich kaum vernünftig machen kann. Also ich weiß nicht, wenn man weniger machen würde und das in der Tiefe, weil man immer versuchen müsste, ja Gesellschaftsverhältnisse zu beschreiben, in denen Befreiung stattfindet oder gegen die gerichtet ist. Vielleicht dazu ein Wort zu dieser Emanzipation. Wir haben vorhin quasi den zweiten Begriff habe ich nicht geklärt, weil ich dann aufgehört habe, würde sagen, ich denke mir das so, dass diese Selbstbestimmung bzw. Emanzipation immer in neue gesellschaftliche Verhältnisse führt. Also es ist nicht meine Vorstellung, dass man sich befreit und dann ist Unfreiheit weg und man ist fertig damit, sondern konkret am Beispiel der Frauenemanzipation könnte man ja sagen, man befreit sich da von bestimmten Einschränkungen, weiß ich nicht, man darf nicht arbeiten oder so und ist dann aber in bestimmten Arbeitsverhältnissen und Zwängen. Das ist eine andere Form von Unfreiheit und man kann auch dann konkret darüber reden, ist die besser oder schlechter, aber sie ist eben immer noch eine gesellschaftliche Form von Einschränkung und die wird auch nicht verschwinden, auch wenn man sich davon wieder befreit. Ja, das meinte ich vorhin mit dieser Relationalität von Mündigkeit.
Das wär natürlich für SchülerInnen, abgesehen von dem, was wir in der historischen Bildung, im historischen Lernen an Lernzielen haben, vielleicht dann auch ernüchtern. Ne? Würdest du sagen, es gibt auch so eine Erfolgsgeschichte von Mündigkeit, die man, das ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte, oder? Oder wenn ich konkretisiere.
Ja, Nee, man kann das sogar noch viel größeren Bogen ziehen. Das ist das, was der Frankfurter Schule und kritischen Theorie traditionell vorgeworfen wird. Also zu sagen, das ist total pessimistisch irgendwie. Ich würde sagen, das ist extrem hoffnungsvoll eigentlich. Ich würde sagen, dass, also diese ganzen Geschichten zeigen doch, es geht was. Also es verändert sich doch auch was und es wird doch auch besser. Und ich würde sagen, Hoffnung ist ein großer Teil, dieses ganzen Reflexionsprozesses, des gesamten Bildungsprozesses. Also man lässt Menschen, man gibt denen Inhalte und sagt im Prinzip, ja, denk halt drüber nach und bist ein Besserer. Man versucht dann verschiedene Techniken anzuwenden, um das zu lenken, aber eigentlich hat das viel mit Hoffnung zu tun, dass diese freie Selbstbestimmung zu irgendwas führt. Und ich würde sagen, die Geschichte der Frauenemanzipation, so viele Hindernisse es da immer noch gibt, ist, würde ich sagen, in den letzten 100 Jahren relativ gut gelaufen. Also wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, ne? Also mit all den Einschränkungen, die es auch im Grundgesetz in der Bundesrepublik gab, die gefallen sind. Also ich meine, da sind schon noch einige Hürden irgendwie, aber so, ich glaube, das letzte, ich will jetzt nichts Falsches sagen, die letzte berufsmäßige Einschränkung ist, glaube ich, 94 das Nachtarbeitsverbot gewesen für Frauen. Vorher gab es wirklich jede Menge Restriktionen, also seit Gründung der Bundesrepublik für Frauen und der freien Berufsausübung. Könnte auch 91 gewesen sein. Und da würde ich sagen, also man kann schon an solchen Dingen sehen, da bewegt sich was und gleichzeitig, klar, sagst du jetzt irgendwie, ist das nicht ein bisschen pessimistisch, würde ich sagen, es ist halt immer was zu tun, ne? Also das ist, wenn man das so prozesshaft versteht, dann wird es nie den Punkt geben, an dem man sagen kann, jetzt ruhen wir uns da irgendwie drauf aus. Und das hat, würde ich sagen, aber auch generell was damit zu tun, wie ich jetzt Freiheit verstehen würde. Also dass die zu verzeitlichen ist und immer nur in der Zeit stattfindet als ein Prozess. Also ich weiß, ich könnte das jetzt noch vertiefen, es würde aber sehr philosophisch, ja, also.
Ja, also ich versuche so ein bisschen mitzudenken gerade. Ich bin natürlich auch, ob dieses positiven Resümees etwas zurückhaltender, ne? Wenn ich gerade an das vergangene Wochenende denke, was aktuell ja auch mit Paragraph 218 und so weiter, ne? Die Einschränkungen sind ja schon massiv und ich glaube auch, dass das ja zeigt, dass wir vielleicht als Männer da anders drauf schauen als Frauen und auch unter Frauen natürlich das unterschiedlich bewertet wird und auch diese Situiertheit, die du ja beschrieben hast. Und ich glaube, was ich so in dem Thema dann auch sehe, ist, dass ich mit dieser Hoffnung verbinde, die du gerade ausgedrückt hast, ist ja auch ein anderer Blick vielleicht auch auf Schüler und Schülerinnen. Dass man anders auf Schülerinnen guckt als vielleicht in der Vergangenheit, ne? Wenn man sagt, ich glaube an diese Hoffnung. Würdest du das bestätigen, so als wenn wir langsam zum Abschluss kommen?
Ja, also vielleicht einmal noch zu deiner Negativeinschätzung des Positiven und dann, also ich glaube tatsächlich, also würde ich überhaupt nicht bestreiten, dass es mehr als genug zu tun gibt. Und sicher, also ne, als Mann ist es ohnehin noch mal was anderes, darüber zu urteilen, genau wie du das sagst. Und ich glaube, deswegen ist es genauso wichtig, neben diesem Fortschrittsbegriff, der da ja bei mir eben gerade so ein bisschen durchgeklungen ist, den der Regression zu setzen. Also es gehört genauso dazu. Und ich würde auch sagen, den darf man auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Dass es genauso gut regressive Momente gibt und die auch viel größer, also dass die quasi auch also auch, es ist nicht so, dass irgendwie es einen klaren Weg zum Fortschritt gäbe oder so. Und hinsichtlich dieses Hoffnungsgedanken, in dem man auf die Schülerinnen schauen kann, würde ich sagen, ja, also ich glaube, das tut gut. Also ich glaube, das tut irgendwie gut, das so zu tun und Menschen auch als selbstbestimmt anzuerkennen. Und gleichzeitig will ich den jetzt nicht so einer pseudoreligiösen oder säkulärreligiösen Sache verkommen lassen, wo man einfach sagt, ja, ich hoffe einfach und dann wird schon alles gut. Ich glaube, so einfach ist es leider auch nicht. Also auch da ist es so ein, bei mir jetzt persönlich so ein hin und her schwingendes Verhältnis zwischen, ich hoffe darauf und ich bemühe mich aber eben auch, ich meine, sonst wäre ich nicht Didaktiker und würde das nicht an der Uni vermitteln, bemühe mich eben darum auch drüber nachzudenken, was für Instrumente gibt es eigentlich, um die Hoffnung wahrscheinlicher zu machen. So vielleicht.
Okay, Philipp, dann sind wir kurz vor Abschluss und ich habe mir jetzt noch eine gemeine Frage, ne, vielleicht nicht gemein, aber ich habe mir noch eine Frage fürs Ende überlegt, die ganz häufig auch in solchen Podcasts kommt. Und was denkst du, wenn wir in 100 Jahren zurückschauen, auf diese Zeit, denkst du, es ist eine Zeit der Mündigkeit und Emanzipation, oder glaubst du, es ist eher eine Zeit, der Regression? Was denkst du?
Ja, genau, ne? So, das ist eine wirklich schwierige Frage mit der Selbsthistorisierung. Also ich würde vielleicht vorsichtig positiv oder optimistisch antworten. Also man kann sagen, dass zumindest ein Teil unseres Lebens oder meines Lebens, was ich erlebt habe, Strukturen hatte, in denen man sich einigermaßen gut selbst bestimmen konnte. Ne, ob und wie das ausgeht, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn man sozusagen das, was ich eben sagte mit dem Längsschnitt, also die größere Perspektive anlegt, kann man ja schon sagen, und auch das ist könnte ich jetzt noch reflektieren auf eine Situation, ich bin ein weißer Mann, ne? Also das ist nicht so ganz unwichtig, das dazu noch zu sagen. Also für mich könnte man sagen, lief's auch historisch vorher schon ziemlich gut. Also für mich als quasi als so eine strukturell gesehene Person. Nicht so, mit der Klasse nicht so ganz, aber da würde ich sagen, da wären zum Beispiel die 90er, 2010er, wahrscheinlich auch 2020er noch eine Situation, wo man strukturell sagen kann, da gab es relativ viele Möglichkeiten, sich selbst zu bestimmen. Gesellschaftlich würde ich das nicht ganz so sehen. Also, ja.
Okay, Philipp, vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst bei uns, bei Franziska und mir. Ich lade jetzt nochmal alle Hörenden dazu ein, uns gerne Wünsche oder auch Rückmeldungen zu diesem Podcast, aber auch zu kommenden Themen, Schwerpunkten zu geben. Vielen Dank, Philipp, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Und dann können wir jetzt gemeinsam sozusagen uns verabschieden bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, die Geschichtsstunde, Didaktik im Dialog. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.